Ich lese jetzt den Predigttext aus dem ersten Buch Mose, aus Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Und der Herr erschien ihm bei der Terebinte Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Wie er nun seine Augen erhob und sich umschaute, siehe da, da standen drei Männer vor ihm. Sobald er sie sah, eilte er ihnen vom Eingang seines Zeltes entgegen, verneigte sich zur Erde und sprach: Mein Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll ein wenig Wasser bringen, dass ihr euch die Füße waschet, dann lagert euch unter dem Baume. Und ich will einen Bissen Brot holen, dass ihr euch erlabet. Danach möget ihr weiterziehen. Ihr seid nun einmal bei eurem Knecht vorbeigekommen. Und sie sprachen: Du magst tun, wie du gesagt hast. Nun eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sprach: Nimm schnell drei Scheffel Mehl, knete es und backe Kuchen. Auch zu den Rindern lief Abraham, holte ein zartes, schönes Kalb und gab es den Knechten. Die rüsteten es eilends zu, da nahm er Sauermilch und frische Milch und das Kalb, das er gerüstet hatte, und setzte es ihnen vor. Er selbst aber wartete ihnen auf unter dem Baume und sie aßen. Mit diesem schönen Text aus 1. Mose möchte ich überleiten zur Predigt von Sylvain. Sylvain, wir freuen uns, dass du da bist mit deine Frau Liliana und auch Sophie, und wie ich gehört habe, gibt es noch ein Musikstück. Ja, wir freuen uns darauf und wünschen dir, Sylvain, Gottes Segen für die Predigt.
Dir bin ich gewogen und ich freue mich. Das Lied stammt aus Psalm 16, also falls ihr das nachlesen wollt.
Musik und Text von Sophie Roma. Stimmt? Und, achso, da ist noch jemand, der mitgearbeitet hat. Achso, David, ja, David hat mitgearbeitet. Eieiei. Wie schön ist es, wieder hier zu sein. Ihr seid alle da, gesund, neue Gesichter. Alle fröhlich wie immer. Munderfing, und ich meine es ernst, sehr ernst, ist einer der schönsten Gemeinden, die ich kenne. Es gibt wenig Gemeinden, wo man so herzlich aufgenommen wird, wo gelacht wird, wo man so sein kann und darf, wie man ist. Das ist wunderbar. Ich denke oft an euch und tut mir leid, dass ich nicht so oft bin. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe gerade gerechnet, die letzten 5 Wochen und einen Tag 7500 Kilometer allein in Europa. Zu viel. Anyway. Ja, und euer Prediger, unser Prediger, hat mich gebeten, heute anlässlich des Pfingstfestes auch ein dementsprechendes Thema zu halten. Also es ist eine Pfingstpredigt. Das ist richtig, ne? Wir haben doch Pfingsten. Nicht, dass ich mich irgendwie mit Weihnachten oder so. Das wäre ja peinlich. Ich meine, wenn man von Jesus redet, ist es immer gut. Ob Weihnachten, Pfingsten oder es ist immer gut. Ich lade euch ein, dass wir ein kurzes Gleichnis heute miteinander lesen und betrachten aus dem Lukas-Evangelium. Und wir werden erstmal dieses Gleichnis lesen. Für die, die mich nicht kennen, ich sehe neue Gesichter, ich bin jahrelang hier Prediger gewesen, wohne auch hier in der Gegend und arbeite seit 5,5 Jahren Vollzeit in einer Mission für Evangelisation unter Muslimen und mache so Seminare und Vorträge in Moscheen, auch in Kirchen. Es geht immer um das eine, um den einen, um Jesus Christus. Erzähle ich auch noch eine Geschichte, die ich eigentlich in der lebendigen Gemeinde erzählen wollte. Aber die Geschichte von Willi war so schön, ich wollte nichts dazu sagen. Aber das kommt noch in meiner Predigt. Lukas Kapitel 11. Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Überschrieben bei mir der bittende Freund, Luther Bibel. Lukas 11, ab Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat, und ging zu ihm um Mitternacht und spricht zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drin würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, jetzt spricht Jesus, und wenn er schon nicht aufsteht, um ihnen etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er, der ihn um einen Fisch bietet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder um Brot bietet, dafür einen Stein biete oder einen Skorpion oder sowas? Wenn ihr nun so böse seid und euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Ist ja viel in diesem Gleichnis. Ne? Ich glaube, in den letzten 10 Minuten schaffen wir das nicht ganz, aber ein paar Ansätze. Erstens haben wir 3 Akteure hier. Alle 3 sind unbekannt. Die werden nicht beim Namen genannt. Und mehrmals kommt das Wort Freunde. Also das sind Freunde. Nummer 1, ein Mensch, der sagt im Vers 6, ich habe nichts, was ich vorsetzen kann. Und ihr habt euch bestimmt schon mal mit dieser Nummer 1 identifiziert, oder? Also ich habe es oft getan, manchmal fühle ich mich einfach ausgelaugt, leer, auch geistlich manchmal. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ich heute mal mich hinstellen würde und sagen, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich habe keine Botschaft für euch. Betet für mich. Ich habe es einmal erlebt, ein Prediger hat es gemacht. Der hat es wirklich ernst gemeint, hat gesagt, ich bin leer. Ich will nicht irgendwas aus dem Internet runterladen, irgendwas Copy-Paste von irgendwo. Ich habe einfach keine Botschaft. Betet für mich. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Passiert es euch auch manchmal, dass ihr vor jemand steht und ihr möchtet Zeugnis geben, ihr möchtet von eurer Hoffnung etwas kommunizieren und ihr seid einfach ausgelaugt? Ich denke, wir kennen das. Die Nummer 2. Er kommt um Mitternacht und man könnte die Frage stellen, wieso kommt er überhaupt um Mitternacht? Ich meine, gut, es gibt kein Telefon, kein WhatsApp, aber er kommt offensichtlich sehr unerwartet. Mehr weiß man nicht über diesen Freund. Er steht einfach um Mitternacht vor der Tür. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Passiert manchmal, dass man spät jemanden besucht, aber normalerweise, wenn ich um Mitternacht komme, dann erwarte ich nicht, dass ich Brot und noch ein bisschen Marillenmarmelade dazu bekomme. Und dann kommt die Nummer 3. Die Nummer 3, mach die Tür nicht auf und sag, ey, was willst du denn hier? Er weigert sich regelrecht seinem Freund Brot zu leihen. Und ich weiß nicht, mit wem ihr euch hier identifizieren könnt. Könnt ihr euch mit der Nummer 1 identifizieren? Ich ja. Nummer 2 passiert, dass wir spät mal, vielleicht aufgrund einer Verspätung, Verkehrsstau oder was, ein bisschen zu spät ankommen. Aber wer identifiziert sich mit der Nummer 3? Würdet ihr euch wirklich weigern, wenn euer Freund kommen würde ihm und sagen, ey, gib mir ein Brot oder irgendwas, Streichhölzer oder und ich gebe es dir wieder. Würdest du Nein sagen? Bestimmt nicht. Und doch glaube ich, dass dieses Gleichnis uns anspricht und uns mit der Nummer 3 identifiziert. Warum? Weil Jesus es tut. In Vers 13 sagt er, wenn nun ihr, die so böse seid, eure Kinder und so, Jesus identifiziert uns mit dieser Nummer 3. Also nochmal eine kurze Situation, damit wir im Bilde sind. Ja? Also ist die Rede vom Brot. Brot, das war damals Fladenbrot, sowas wie heute Palatschinken. Das hat man im Orient auch noch. Pide in der Türkei wurde zu Pita in Griechisch, Pizza in Italienisch. Und Brot ist ja im Orient wie auch in unserem Breitengrad ein Grundnahrungsmittel. Man sagt auch in Deutsch Abendbrot. Ja, gibt es ein Abendbrot ohne Brot? Das ist irgendwo was unlogisch. Ne? Also Brot ist ja. Manche Dörfer wurden Haus des Brotes genannt, Bethlehem auf Hebräisch. Das Haus des Brotes, es gibt also mehrere Bethlehem, wie wir es wissen aus der Bibel. Und dieses Fladenbrot wurde gemeinsam gebacken. Die Leute im Dorf haben sich alle 2 Wochen etwa getroffen und die haben gemeinsam gebacken. Es gab also einen Ofen und damit nicht jeder sein Stück Holz da verbrennt, nur für ein Brot, hat man einfach mit dem gleichen Feuer 10, 20 Familien da damit beglückt. Und das war auch ein Erlebnis, das ist immer noch im Orient so, ein bisschen wie man früher auf dem Brunnen vom Dorf die Wäsche zusammengewaschen hat. Da haben die Leute zusammen das Brot gebacken. Letzte Bemerkung zum Brot. Wenn ein Gast kommt, bekommt er sicherlich nicht nur Brot, sondern einiges dazu, ja. Also Brot ist hier im übertragenen Sinne als Mahlzeit gemeint. So, das zum Thema Brot. Dann haben wir Freunde. Das Wort Freund kommt mehrmals hier. Wir haben im Vers 5. Einer hat einen Freund. Und er geht zu ihm und sagt, lieber Freund, denn mein Freund. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil in Deutsch ist das Wort Freund ziemlich stark. Wenn ich heute würde sagen, ich habe eine Freundin, da würde meine Frau nach vorne springen und ein Theater machen. Und wenn ich sagen würde, ich habe einen Freund, der wird hier als Ausschuss euch Fragen stellen über euren Prediger. Man benutzt eigentlich das Wort Freund ganz selten. Höchstens Bekannter oder so. Das ist im Orient auch so und das Wort Freund ist ganz selten in der Bibel. Ganz, ganz selten finden wir dieses Wort Freund. Meistens Bezug auf Gott, also Abraham, der Freund Gottes, Jesaja in Jakobus Brief, aber sonst sehr selten, weil dieses Wort sehr stark ist. Ich stärke als Bruder. Wie die Tschechen gesagt haben, die Russen sind unsere Brüder. Ja, die mögt ihr nicht, ja. Ein Freund kann man sich aussuchen, aber ein Bruder kann man sich nicht aussuchen. Ja, also Freund ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ein Freund ist auch einer, mit dem man alles teilt. In meiner Sprache, in den lateinischen Sprachen, also heißt Freund der, mit dem man das Brot teilt. Französisch Copain. Na, also mit Brot, italienisch auch, compagno, also einer, mit dem ich Brot esse. So, und jetzt kommt also die komische Reaktion von der Nummer 3. Ganz komisch, der steht nicht auf. Jesus fragt auch ganz klar, wen von euch würde? Also wer würde das nicht tun? Erstmal gehe ich davon aus, dieser Mann hat Brot zu Hause, weil jeder Brot hat. Er hat Kinder, er hat Familie. Zweitens, Brot zu leihen, das war ja üblich. Wie gesagt, man hat gemeinsam gebacken. Und nicht zu geben, also sich zu weigern, irgendjemand, auch einem Fremd und vor allem seinem Freund ein Stück Brot zu geben, also das ist wirklich eine Schande. Das ist wirklich etwas, was man nicht tut, oder? Und vielleicht hören das noch die Nachbarn, ja? Man muss sich das vorstellen, was da los ist. Auf einmal klopft einer an der Tür, es ist Mitternacht, die Hunde fangen an zu bellen, die Hähne zu krähen, ja? Also das ganze Dorf sagt, was ist los? Um Mitternacht hier, ne? Brennt das? Oder ist jemand von der Treppe runtergefahren? Ich meine, um Mitternacht geht keiner auf die Treppe. Und dann wird vielleicht der Ton höher, weil die Tür zu ist. Also es geht durch die Tür, ja. Also was für eine Schande hat der Mann auf sich gebracht. Vielleicht geht dann diese Nummer 1 zu anderen Nachbarn. Vielleicht kommen die Nachbarn und sagen, naja, die haben sich wieder gestritten hier. Vielleicht ist Mann und Frau, aber das sind doch zwei männliche Stimmen. Also kann sich alles vorstellen. Vielleicht greifen einige ein, weil im Orient greift man gerne ein. Übrigens, Mitternacht ist nicht unbedingt zu spät. Ja? Wir wissen ja in der Bibel, dass Jesus um Mitternacht noch gebetet hat und sich gewundert hat, dass seine Jünger geschlafen haben in Gethsemane. Es war vielleicht nicht unbedingt Mitternacht, aber es war spät. Und früh geht man nicht ins Bett, denn es ist sehr heiß. Gut, es war vielleicht Winter, ich weiß es nicht. Auch bei der Hochzeit, der Bräutigam kommt um Mitternacht. Er hat zwar Verzögerung, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass die Hochzeitsfeier um Mitternacht beginnt. Und was wir hier merken, ist für mich also eine faule Ausrede. Er sagt, ich kann nicht. Vers 7, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen im Bett, ich kann nicht aufstehen. Es ist eine faule Ausrede. Ich meine, er steht hinter der Tür. Ja. Gut, vielleicht ist die Küche weit, muss also vielleicht 100 Meter laufen bis so zum Kühlschrank, aber ich meine, so groß waren die Häuser auch nicht. Ne? Wieso macht er die Tür nicht auf? Ich meine, wieso sagt er, ich kann nicht und dann sagt er noch dazu, mach mir keine Unruhe, also lass mich in Ruhe. Ne? Also scheinbar ist er sauer. Er ist verärgert. Warum? Warum? Da lesen wir mal den Text so ein bisschen näher und stellen wir fest, warum er sauer ist. Erstens, die Nummer 2 hat einen Fehler gemacht. Also eigentlich die Nummer 1 hat einen Fehler gemacht. Die Nummer 1 sagt, lieber Freund, gib mir 2 Brot oder 3 Brot, weil mein Freund ist. Mein Freund ist gekommen. Also du, lieber Freund, mein Freund ist gekommen. Da gibt es einen kleinen Unterschied hier. Du bist ein Freund, aber er ist mein Freund. Und das ist so ein bisschen wie bei den Kindern, aber nicht nur bei den Kindern, bei den Politikern auch so. Ne? Heute bist du mein Freund, der andere ist nur ein Freund. Und ich möchte dein Freund sein und in der Ehe natürlich auch, aber ich glaube, hier hat dieser Mann einen Fehler gemacht. Theoretisch hätte er sagen müssen, du bist mein Freund und ich habe kein Brot und da ist jemand gekommen und so. Aber er sagt, mein Freund ist gekommen und naja, du bist ein Freund von mir, aber nicht der Freund. Du bist nicht mein lieber Freund. Und das ist also eine Kleinigkeit, die ganz wichtig ist, denn jeder hat so seine Stufen der Beliebtheit und man möchte sicherlich gute Freunde haben und vor allem der Freund sein und nicht ein Freund unter vielen. Und er ist auch verachtend. Er hat auch Grund dazu. Ich meine, warum hat diese Nummer eins überhaupt kein Brot zu Hause? Hat er keine Familie? Wenn er um Mitternacht kein Brot hat, was bekommen seine Kinder morgen früh zum Frühstück? Ja, ich meine, ganz konkret, der kann nicht wirtschaften. Der kann einfach nicht wirtschaften. Wird er seinen Kindern einen Stein geben, einen Skorpion oder was macht er mit seinen Kindern? Wir haben natürlich auch die Parallele zu Matthäus 25, ja, die törichten Jungfrauen. Ja, diese Tussis, die zur Hochzeit kommen, Entschuldigung das Wort, ja, aber ein bisschen moderner als törichte Jungfrauen. Also irgend Frauen, die nur Stroh im Kopf haben und ohne Öl zur Hochzeit kommen. Und vielleicht ist dieser Mann auch so einer. Vielleicht ist er dafür bekannt, dass er nicht zum ersten Mal kommt. Vielleicht kommt er regelmäßig zu dem und sagt, ey, gib mir Brot. Und ich meine, einmal macht man das, aber jede Woche geht nicht. Vielleicht sagt er auch immer, ich gebe zurück, aber er gibt es nie zurück. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist er auch ganz arm, das ist so der oder ganz reich, aber er bettelt, das gibt's ja auch. Wir wissen es nicht, wir wissen nur eins, manche Menschen stören einfach. Kennt ihr das? Es gibt einfach Menschen, die stören. Irgendjemand hat gesagt, alle Menschen sind gleich, aber einige sind gleicher als andere. Ja, es gibt Menschen, die sind einfach komisch. Und vielleicht sowas wie Menschen zweiter Klasse, ja, die, wenn die uns besuchen, ja, und ich denke an Jakobus, der sagt, wir kommen gleich dazu, er sagt, selbst in der Gemeinde, wenn einer kommt mit reichem Gewand, ne, sagt Jakobus 2, und einen tollen, teuren Ring und der Rolls-Royce steht auf dem Parkplatz hier und alle schauen und natürlich kommt rein und setzt sich rein, aber wenn so einer kommt, der nicht so gut riecht und ein bisschen komisch ist und komische Bemerkungen macht und nicht reden kann, das ist einfach so nicht gut. Und es gibt im Griechischen das Wort Menschen zweiter Klasse. Das haben wir zum Beispiel bei Cornelius. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, es gibt die Unreinen und die, schauen wir mal, wie der Text heißt in Deutsch, Apostelgeschichte 10, ihr kennt die Geschichte von Petrus, ja, und er sagt in Vers 14, er ist schon 7 Jahre Christ, ja, 3,5 Jahre mit Jesus, 3,5 Jahre allein. Ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und dann antwortet die Stimme, Vers 15, also Apostelgeschichte 10, was Gott rein gemacht hat, das nenne ich verboten. Und dieses Wort verboten, koinos, heißt etwas, was so billig Ware ist. Was einfach schlechter Qualität ist, ja. Man sagt, mein Sohn sagt immer Billigkram von China, ne? Und das Gesicht bezieht sich auf die Nichtjuden, die für die Juden eben Menschen zweiter Klasse waren. Die Juden haben jeden Tag gebetet, lieber Gott, ich danke dir, dass ich kein Hund bin, keine Frau und kein Ausländer. So das Morgengebet eines guten Juden. Und aber ja, wir lachen, aber es gibt manchmal auch Menschen, die möchten wir einfach aus unserem Radar haben. Und zuletzt, Bequemlichkeit. Vielleicht war diese Nummer 3 gerade eingeschlafen, wir wissen nicht, und ihr wisst, wie das ist, man gerade einschläft, ja. Vielleicht hat man einen schlechten Tag gehabt, vielleicht haben die Hunde eine Stunde gebellt, da hat die Frau geschnarcht und endlich schläft er. Und dann kommt dieser Mann und klopft an die Tür wegen einem Stück Brot. Also, vielleicht hat er im Schlaf geredet und ihn angemordet. Wir wissen es nicht. Ich meine, der Mensch ist, wir sind von Natur aus faul. Irgendwo ist der, wie heißt das auf Deutsch, der innere Schweinehund, ne? Der ist einfach da. So. Ja, und Was sagt uns aber, was sagt mir dieses Gleichnis? Ich komme zu meinen Anliegen. Ich bin diese Nummer drei. Habt ihr schon erlebt, wie schön es ist, hinter einer geschlossenen Tür zu sein, eine geschlossene Gesellschaft? Es ist doch wunderbar, ja? Wir sind unter uns. Ich habe es mal erlebt, dass ich mal so eine geschlossene Gesellschaft gestört habe. Werde ich nie vergessen. Habt ihr schon mal eine geschlossene Gesellschaft gestört? Ich habe es gemacht. Also folgendes, ich war in Armenien und ich wollte essen. So, ich hatte Hunger und Armenisch, ich kann kein Wort Armenisch. Das war kurz vor dem Ende des Kommunismus. Also so, beim Kommunismus hat jeder das gleiche Gehalt bekommen. Ja? Ob er gearbeitet hat oder nicht. Das heißt, die Leute haben im Grunde genommen nichts mehr getan, gemacht, denn das Geld kam sowieso am Ende des Monats. Und ich komme in ein Restaurant, richtig muffig, die gleiche Kundschaft seit 50 Jahren, so ungefähr, die gleichen Tischdecken seit 50 Jahren, könnt ihr euch gut vorstellen. Und ich komme zum ersten Mal da rein, alle drehen sich um. Schau mich mit solchen Augen an. Was macht er hier? Seit 50 Jahren sind wir die fünf Männchen, die fünf People aus dieser Stadt und wir trinken unser Bier jeden Tag, das gleiche, und er kommt rein. Ein Blick, ich dachte, wow. Und dann kommt die Serviererin und so, was wollen Sie, ja? Die hat noch nicht gemerkt, dass ich ein Wessi war, dass ich aus dem Westen komme. Ich habe ein bisschen Russisch gesprochen und als sie gemerkt haben, dass ich aus dem Westen war, da wurden sie ganz, ganz freundlich, ja. Aber bestelle mir endlich was, ja. Lass mich endlich in Ruhe, ja. Du störst. Kennt ihr dieses Gefühl, dass du kommst irgendwo und du störst? Dieses Gefühl habe ich erlebt. Und seitdem bin ich vorsichtig, wenn jemand in die Gemeinde kommt. Weil ich denke, ich habe es auch manchmal erlebt, dass tatsächlich wir auch so ein bisschen, nicht Munderfing natürlich, aber dass wir sehr leicht eine geschlossene Gesellschaft sein können. Deshalb sage ich in der Sabbatschule, immer einen freien Stuhl dazu tun, falls jemand kommt. Weil sonst, der kommt zu spät, aus welchem Grund auch immer, und dann müssen wir da die Stühle und alles. Und lass uns gleich von vornherein wissen, wir sind ein offenes Haus. Und das ist übrigens keine Selbstverständlichkeit. Ich habe mehrere Katholiken kennengelernt, die aus irgendeinem Grund mich gefragt haben, ja, kann ich auch mal zu, kann man auch zu einem Gottesdienst kommen? Es ist nicht selbstverständlich. Ich sehe neue Gesichter und ich sehe, dass jemand nickt hier. Aber es gibt tatsächlich Leute, die denken, na, Adventisten, weiß ich, ob wir überhaupt rein dürfen. So. Für uns natürlich, wir freuen uns, wenn die ganze Welt zu uns kommt. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und wenn jemand den Schritt macht, diese Willkommenskultur, die wir in dieser Geschichte von Abraham gehabt haben. Da kommen drei Fremde, es ist Mittag. Das Gegenteil von dieser Geschichte, ja. Hier ist Mitternacht, in 1. Mose 18 ist es Mittag. Es ist sehr heiß, alle schlafen, auch Abraham schläft. Man schläft genauso viel um Mittag wie um Mitternacht im Orient, ja, Siesta. Und da kommen drei Leute, was macht aber der Abraham? Habt ihr den Text gelesen? Wir haben es ja gehört. Er rennt zu diesen Leuten. Er weiß genau, was er sagen soll. Er hat einen Spruch. Er hat seine Willkommenskultur geplant, ausgearbeitet, probiert, geprobt. Er hat was zu sagen, er hat was vorzusetzen, Wasser. Er rennt zu seiner Frau, da ist Essen da. Im Orient ist sogar ein extra Zimmer im Haus. Für den Fall, dass ein Gast kommt, auch wenn das Haus arm ist, auch wenn alles durcheinander ist, das ist immer ein Zimmer, auf Arabisch heißt Istikbal, auf Türkisch auch, das ist das extra Zimmer für Gäste, Istikbal. Und das ist alles tiptop, alles für den Fall, dass ein Gast kommt. Und das ist die Kultur von Abraham, die wir in 1. Mose 18 gehabt haben. So, aber jetzt zurück zu Armenien oder zurück zu mir. Tja, es gibt tatsächlich Menschen, die sehen anders aus. Und von Natur aus sind wir alle Rassist. Come on. Es ist einfach so. Oder? Wir haben schon in der Schule angefangen. Wer zu dicke Nase hatte, anders war, Zigeuner, andere Hautfarbe, andere Religion, gestottert hat oder was. Wir sind barmherzig, unbarmherzig rassistisch. Von Natur aus. Und da gibt es die Leute, die riechen nach Zigarette vielleicht. Und das ist natürlich Verbrechen zu rauchen. Man kommt nicht in den Himmel, weil Gott uns keinen Schornstein gebaut hat. Es gibt auch Leute, die glauben anders. Es gibt auch Leute, die reden anders, die den Mund aufmachen und denken, oh, die haben nichts verstanden, die sind voll daneben. Ja? Kennt ihr das? Es gibt auch Leute, die beten anders. Es gibt Leute, die singen anders. Ja, Afrikaner, wenn die singen, da tanzen sie rum und die beten 10 Minuten und sagen, was passiert jetzt? Und es gibt auch Leute, die sind ganz neu und die kennen die Spielregeln nicht. Ja, die sind laut, wo alle leise sind und leise, wenn alle laut sind und so. Kennt ihr das? Ich meine, es ist doch schwierig, anders zu sein. Wisst ihr, das große Problem der Welt, sage ich immer, ist, dass jeder denkt, die beste Suppe ist die Suppe, die meine Mutter gekocht hat. Und das nennt man Ethnozentrismus. Und das stimmt, dass meine Mutter hat eine super Suppe gemacht. Das Problem ist, dass wir daraus schlussfolgern, dass die Suppe der anderen nicht gut ist. Dass sie uns vergiften wird. So mehr oder weniger, ja. Ich meine jetzt ganz banal ausgedrückt, das ist ein echtes Problem, dieser Ethnozentrismus. Meine Welt ist die beste. Und du bist zwar mein Bruder, aber du wirst mein Freund erst, wenn du dich anpasst, wenn du meine Welt akzeptierst, wenn du so denkst, so sprichst, so riechst, so handelst wie ich. Das heißt, solange du nicht störst, bist du willkommen. Solange du mich schlafen lässt, habe ich beinahe gesagt. Es gibt eine Firma, die kennt ihr bestimmt, Apple, ne, kennt ja jeder inzwischen. Apple wäre beinahe pleite gegangen, wisst ihr das? Die haben einen Spruch gehabt, wenn ihr unsere Produkte benutzen wollt, so ungefähr, müsst ihr Englisch lernen. Sind fast pleite gegangen. So eine blöde Marketingstrategie. Die haben nichts kapiert. Die haben es auch schnell korrigiert. Das Gegenteil ist McDonald's. Wenn ihr zu McDonald's geht und ihr kauft irgendeine Figur für eure Enkelkinder, so ein Mannequin, so ein Mickey Mouse, da steht in 23 Sprachen die Plastiktüte Erstickungsgefahr. Habt ihr gemerkt, ja? Wisst ihr warum? Das ist Werbung. Das heißt, wir sprechen deine Sprache. Das heißt, du bist aus Lettland und Lettland ist uns wichtig. Und du bist aus Luxemburg und Luxemburg ist wichtig. Ich habe vor kurzem auf dem Baumarkt in Kroatien auch so irgendein Klosessel gekauft, irgendwas. Da stand in 5 Sprachen genau das Gleiche. Ja, Darinka, du kannst mitempfinden. Da stand auf Serbisch, auf Kroatisch, auf Bosnisch, was weiß ich. Es war genau der gleiche Text. Mit einem Wortunterschied. Auf der Brücke von Mostar in Bosnien steht eine Tafel in 3 Sprachen. Kroatisch, Bosnisch, Serbisch. Der Unterschied ist 1 Buchstabe zwischen alle 3. Und wisst ihr was? Da ist eine Riesenbotschaft da drin. Wegen einem Buchstaben machen wir die dreifache Arbeit. Das zeigt, wir nehmen dich ernst, wie du bist. Wegen einem Buchstaben, ich habe gesagt, die ticken nicht richtig. Aber nein, das ist ganz bewusst gemacht. Ich glaube, die haben sogar diesen Unterschied erfunden vielleicht. Und ich habe also einmal einen Spruch gehört, und ich fand den Spruch gut. Und ich habe meine Predigt auch so überschrieben. Kann ich meine Religion lieben oder kann ich mir leisten, meine Religion zu lieben und die der anderen hassen? Im Sinne von hassen, außer Acht lassen. Nicht berücksichtigen. Religion als Arbeitstitel, meine Welt, was ich glaube. Ich weiß, was anders ist, erzeugt Unsicherheit. Ich weiß es. Aber ganz konkrete Fragen habe ich mir in den letzten Wochen gestellt. Und die stelle ich euch einfach. Bevor ich sie stelle, möchte ich ganz klar sagen, allen Schwestern und Brüdern und Gästen, die hier sind, ich bin von ganzem Herzen Siebentagsadventist. Ich bin so froh, dass ich diese Gemeinde kennengelernt habe. Und ich kenne keine Gemeinde, die so biblisch glaubt und hoffentlich lebt. Aber Ich treffe Humanisten, die ein Ideal haben, der haut mich um. Leute, die weltengagiert sind, ohne an Gott zu glauben, und ich schäme mich, oder? Die einem Ideal treu sind, die den Planeten Erde retten wollen, die bereit sind, wegen der Natur, aus ethischen Gründen vegan zu sein. Und ich weiß noch, wie vor 2 Jahren, glaube ich, 3 Jahren, da war ich noch nicht vegan, da habe ich mit einer Frau gesprochen, die war keine Christin. Und die sagt mir, sie ist Veganer. Und ich sage, und du? Und ich sage, ich nicht. Die ist fast in den Boden versunken. Die hat es nicht verstanden. Und in dem Moment habe ich mich so geschämt. Ihr ging es nicht um meine Gesundheit, ich gehe in den Himmel. Es ging um die Tiere, die leiden, es ging um das und das. Nur nebenbei, ich bin nicht da, um euch zu bekehren zum Veganismus. Ich sage nur, was mache ich damit? Wie reagiere ich, wenn andere ganz anders ticken und mich stören im Endeffekt? Darum geht es ja. Oder eine Katholikin, ich habe eine Theologin getauft, die sagt mir, es war aber nicht in Munderfing, muss ich dazu sagen, es war eine Gemeinde in Norddeutschland. Ich sage, wenn ich in die Gemeinde komme, da ist keine Ruhe. Da wird von A bis Z geredet. Da werden wir, wie hat sie gesagt, voll gedröhnt, hat sie mir gesagt, in Norddeutsch. Ja, und Missionsbericht und Bericht über ADRA und Bekanntmachung, Verlautbarung. Und ich sage, wann ist Zeit für Ruhe? Was ist Zeit für Gott? Vor kurzem übrigens habe ich in München meinen Zug verpasst. Tag vor der Nase, setze mich hin mit meinem Brötchen und gleich Bahnhof war leer so und da setze ich eine Frau neben mir, packt ihr Brötchen aus, fängt zu beten. Und ich sage ihr nach dem Gebet, ich finde das toll, dass es Leute gibt, die vor dem Essen beten. Und dann sagt sie, ja, ich finde das toll, dass es Leute gibt, die das toll finden, dass ich vor dem Beten esse. Also wir haben es gut verstanden, kurz zu machen. Die Frau kommt aus Norddeutschland, um Gott in Altötting zu erleben. Altötting, bekannt, ja, super katholisch. Wir haben ein Gespräch gehabt im Zug, fantastisch. Diese Frau ist nicht weit vom Reich Gottes. Kann es sein, eine Katholikin, die mir sogar etwas beibringt? Das sind Charismatiker, die es schaffen, halbe Stunde zu beten. Kann ich aushalten, dass jemand hier halbe Stunde betet? Das ist ein Muslim, der gewohnt ist, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Und das macht er 5-mal am Tag. Kann ich es aushalten, wenn er zu mir kommt? Wie sieht unser Gebetskreis aus? Sind wir um 5 Uhr morgens da? Oder um 6, um 7? Ich weiß es nicht, wann ihr das habt. 2 Jehovas, die ihre Arbeitszeit reduzieren, halbieren, um zu missionieren. Was mache ich mit denen, wenn sie Adventist werden? Ich meine, das sind einfach so Fragen, sind vielleicht doof, aber Fragen, die ich mich stelle. Was habe ich Leuten anzugeben, die zwar vielleicht nicht die ganze Wahrheit haben und doch in manchen Punkten mir voraus sind? Soll ich das ignorieren? Oder soll ich einfach sagen, ach, das ist alles aus Angst, das ist Angstmacherei, das ist alles Druck, das ist Gruppenzwang, das ist Formalismus. Seid ihr sicher? Seid ihr sicher, dass der Hindu, der Buddhist, der Moslem, der Katholik, der Humanist, alles, was er tut, das aus Zwang macht, sind wir wirklich befugt, das zu sagen? Oder gibt es nicht auch Menschen, die etwas Gutes tun aus Liebe, und zwar aus einer Liebe zu einem Gott, den sie vielleicht nicht so gut kennen wie ich, aber vielleicht mehr lieben als ich? Deshalb meine Frage, kann ich meine Kirche, kann ich meine Religion, kann ich meinen Gott lieben und die der anderen missachten? Ich glaube, das geht nicht. Jesus stellt so oft die bösen Heiden als Vorbilder vor. Habt ihr mal gelesen in den Evangelien? Der römische Hauptmann, es geht gleich los in Matthäus 8. Wahrlich sage euch, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gehört. Bam! Das war die Ohrfeige für die Juden, die gedacht haben, wir haben die Wahrheit, wir wissen alles, wir sind die Besten, die anderen sind alle schlecht und abgefallen, verdorben und für die Hölle. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dieser römische, unbeschnittene Mann ist besser, ist so ein Glauben, habe ich in Israel nicht gefunden. Ich meine, das sind die Ohrfeigen, die wir, wenn ihr ein bisschen durch die Welt geht, die ich ständig erlebe, ständig. Und ich sage mir, weil es Pfingsten ist, ich sage mir, Jetzt machen wir es positiv. Was mache ich, wenn der Heilige Geist weht? Wenn Menschen en masse zu uns kommen, sind wir bereit. Und dann habe ich was entdeckt in diesem Text, zurück zu Lukas Kapitel 11. Jesus sagt im Vers 8, ich sage euch, wenn er, also die Nummer 3, schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist das, ein unverschämtes Drängen? Hat der Mann die Tür eingerannt? Hat er die Achse geholt? Hat er die mit der Kalaschnikow gedroht? Was hat er gemacht? Und natürlich habe ich das große Vorrecht, dass ich die Bibel in Griechisch lesen kann. Und da habe ich was festgestellt. Dieses Wort, was hier steht im Griechischen, ist genau das Gegenteil von dem, was oft im Neuen Testament steht, beiseite. Wisst ihr, das steht oft im Neuen Testament. Jesus, oder ein paar Mal, Jesus nahm seine Jünger beiseite. Ja, das heißt, da war die große Menge und Jesus sagte, komm, ich muss euch was sagen, ja. Und genau das Gegenteil von diesem Wort steht hier. Das heißt, es hat nichts mit unverschämt, ja. Wie hier Luther übersetzt, ich weiß nicht, wie andere Übersetzungen das sagen, würde mich interessieren. Aber im Griechischen heißt es etwas ganz anderes. Wegen dem Lautsein des anderen. Das heißt, es war keine Privatdiskussion, sondern offensichtlich haben das angefangen, die Nachbarn Licht anzumachen, die Hunde gebellt, was ist los, ja. Und deswegen hat die Nummer 3 doch den Weg zum Kühlschrank gefunden oder zum Brotkasten. Weil langsam wurde die ganze Sache publik. Und da war es peinlich. Da habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich was machen. Und ich freue mich, dass Gott uns irgendwann dazu zwingen wird, publik zu werden. Nur ein paar Erfahrungen, ganz kurz. Vor ein paar Wochen war meine Frau und ich waren in Oman. Oman ist ein super Land. Vor ein paar Jahren waren 15 Kilometer Straße ein einziges Auto. Das war der Sultan. Als der Sultan wegging, sein Sohn hat es übernommen. Heute gibt es Autobahnen überall und Stau überall. Und der neue Sultan hat gesagt, ich möchte, dass Christen das Erziehungssystem und das Gesundheitssystem in unserem Land aufbauen. Könnt ihr euch vorstellen? Muslimisches Land. Ich möchte, dass Christen das aufbauen. Das ist für mich, wenn jemand laut wird. Ihr habt sicherlich gehört vor 2 Wochen, dass der Kronprinz von Saudi-Arabien ganz offen von Religionsfreiheit geredet hat. Das wusste ich schon seit etwa 6 Monaten. Ganz offen. Das ist für mich laut werden. Etwas, wo die Menschen kommen werden und sagen, wir wollen Brot. Und ich kann euch sagen, solche Situationen, das bringt einen aus dem Schlaf. Natürlich werden wir nicht alle nach Saudi-Arabien gehen, aber es kann auch hier passieren. Wir haben diese Erfahrung erzählt. Ich hatte diese Woche, Dienstag und Mittwoch, ich habe einen Vortrag gehalten in Frankreich. Und der Vortrag wurde organisiert von der katholischen Kirche übrigens. Und die haben mir gesagt, du musst um 2:30 kommen, du hast ein Radio-Interview. Ich keine Ahnung, okay. Das war beim Bischofssitz vom katholischen Radio, wurde ich interviewt. Erste Frage ist, erzählen Sie uns, wer die Adventisten sind. Total interessant. Wer sind die Siebentags-Adventisten? Und da haben sie mir gesagt, so, jetzt haben Sie noch 1-2 Stunden Pause bis zum Vortrag. Wenn Sie wollen, wir haben einen Ruheraum. Der Ruheraum war das Privatzimmer vom Bischof. Da habe ich mich hingesetzt und da habe ich da mich erstmal ausgeruht. Und da kommt der rechte Hand, also der vom Bischof, das ist so ein Priester, ja, der für die Arbeit der Muslime und sonst was verantwortlich ist, ein ganz kluger Mensch, und sagt mir noch nebenbei, sagt, ja, eigentlich bin ich ein adventistischer Katholik, sagt er mir, oder ich bin ein katholischer Adventist. Sagt er mir so, bumm. Und ich sage mir, und der Mann ist sowas von gebildet, also ist wirklich kein Idiot. Und ich sage mir, was mache ich mit diesen Leuten? Gott hat heute die Welt durch Internet, durch diese Freiheit, die da kommt, diese Bewegungsfreiheit, Kommunikationsfreiheit, die Welt so durcheinander gebracht, dass das unverschämte Drängen, nochmal um dieses Wort zu hören, bald an unserer Tür ist. Ich glaube, dass Gott uns ganz bald sehr provozieren wird und auch in Munderfingen. Und die Frage ist, sind wir bereit? Meine Lieben, wenn ich hier aufhören würde, da wäre es eine fürchterliche Moralpredigt, die ich heute gehalten habe, oder? Ich würde mit den Ohren so runtergehen und sagen, ja, also Sylvain hat gesagt, alle Kirchen sind gut. Es geht um Menschen, theologisch, wie gesagt, habe ich meinen Standpunkt und ich vertrete den. Ich glaube, an der Theologie, die wir Adventisten erkannt haben, gibt es nichts zu rütteln. Und ich bin sehr froh, dass ich zur Kirche gehöre. Es geht nicht um Synkretismus, es geht nicht darum, dass wir schlecht sind. Ich weiß, dass Munderfing eine super Gemeinde ist. Ich habe meine Frau gesagt, eigentlich ist diese Predigt nicht geeignet für Munderfing, denn ich weiß, ihr seid so offen. Aber vielleicht können wir hier und da doch was mitnehmen, weil das Happy End jetzt kommt. Nämlich Jesus sagt im Vers 11, Gott gibt er allen. Wer da bittet, also Vers schon 10, wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Das heißt, niemand kann jetzt nach Hause gehen und sagen, ich kann es nicht. Und wisst ihr was? Gott hat für jeden von euch eine große Aufgabe. Auch hier in Munderfing oder wo ihr wohnt. Ihr wisst es vielleicht nicht. Manchmal denken wir, naja, der Sylvain, der reist rum und ich bin so ein kleiner Mann, kleine Frau. Nein, Gott hat große Aufgaben. Er will nur eins, unser Stück Brot. Und wenn du nur ein Stück Brot hast oder nur 3, 4, 5, wie so kleine Jungen bei der Brotvermehrung, kann Gott so viel daraus tun. Und Gott gibt allen. Und übrigens, wer ist das Brot? Jesus. Jesus ist das Brot des Lebens. Wir kennen den Text, Johannes 6. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Und Jesus ist nicht nur das Brot. Und jetzt kommt das Interessante. Er ist der, der an der Tür steht. In Offenbarung haben wir eine Gemeinde, die eine voll gut laufende, geschlossene Gesellschaft ist. Die heißt Laodicea. Da kommt jemand an die Tür, klopft. Und die sagt, ich brauche nichts. Das hört sich so an, wie wenn der Staubsaugervertreter an der Tür kommt. Ich brauche nichts. Ich habe schon Zeitschriften, habe ich, Versicherungen habe ich, Staubsauger habe ich. Ich brauche nichts. Und Jesus sagt, aber du weißt nicht, dass du jämmerlich, blind und arm, blind und blut bist. Ich rate dir, tust das. Und dann Vers 20, ich stehe vor der Tür. Und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hingehen. Und weil ich das Brot bin, bringe ich das Stück Brot. Und das ist kein kleines Brot, das ist das Abendmahl. Meine Lieben, wenn Jesus unser Brot des Lebens ist, lass uns das teilen. Und das wird Freude machen. Lass uns hinrennen wie ein Abraham, der von Weitem, trotz der Hitze, trotz des Mittagsschlafes, erkannt hat, dass drei Menschen zu ihm kommen. Und Paulus sagt in Hebräer, das waren Engel. Und manche von uns haben sogar Engel geholfen. Darf ich nur ganz kurz eine Erfahrung erzählen, die mich umgehauen hat? Mein Schwager, er ist kein Prediger, er ist Rentner, er war Lehrer und der engagiert sich sehr für Amnesty International. Und ich weiß nicht, wie viele von euch sich so engagieren, aber ich habe immer gedacht, naja, wir haben wenig Zeit dafür, lass uns lieber die Botschaft predigen und so. Und erzähl mir Folgendes. Bei Amnesty International haben irgendwelche Leute so zusammen gegessen, da betet er, sagt, ah, du bist Christ und so, welche Kirche? Und da sind alles hohe Leute. Und er sagt, können wir mal deine Kirche besuchen? Und auf einmal kamen sie alle in eine Adventgemeinde, so in Frankreich, und erleben die Sabbatschule, erleben dies und das und kommen nach Hause völlig begeistert und sagen, warum hast du uns nie darüber erzählt? Dann wurde die Leiterin von Amnesty International in Südfrankreich, die wurde krank, sehr schwer krank, Krebs, unheilbar, kommt ins Krankenhaus. Mein Schwager besucht sie und sie sagt, hast du nicht ein gutes Wort für mich? Ich werde sterben. Und er sagt so spontan, ja, in der Bibel steht, Lazarus schläft. Wenn du stirbst, dann wirst du schlafen, bis du auferstehst. Ganz einfach. Die Frau steht auf vom Sterbebett, geht durch das ganze Hospiz und predigt den Leuten, dem Personal, die gute Nachricht. Jetzt kam die Beerdigung Und nach der Beerdigung gibt es ja Essen. Die Frau war reich, gab super Essen in Genf und so. Und dann sagt der Leiter von Amnesty International, Herr Bourreau, mein Schwager, jetzt machen Sie die Ansprache. Wie bitte? Ja, bitte sagen Sie uns, was Sie dieser Frau gesagt haben, bevor sie gestorben ist. Und er erzählt in zwei Worten, dass er tot und schlaf ist von einzelnen Leuten. Warum erzähle ich das? Ich weiß es nicht. Mir hat das beeindruckt, dass wir manchmal denken, ich bin nicht der große Prediger. Ich bin nicht der, der Jesus, das Brot des Lebens, groß verkündigen kann. Aber wie der kleine Junge mit seinen kleinen Broten und Fischen kannst du die Welt so bewegen, dass deine kleine Bemühung, dein Stück Brot um Mitternacht, Großes tut. Und ich wünsche uns, dass wir rausgehen und dabei heilen, raus aus dem Schlaf, mit den Gaben, mit der Vision, die du hast. Und erleben wir eines Tages, unsere Arbeit nicht umsonst war. Amen. Amen. Großer Gott, wir danken dir, dass wir im Frühling erleben, wie die Natur wieder erwacht. Und dass du uns dieses Bild gegeben hast, für die Zeit, wo viele, viele Menschen, die im Moment vielleicht orientierungslos sind oder das Heil woanders gesucht haben oder ganz einfach versuchen, gut zu leben, nach ihren Prinzipien, nach ihren Erkenntnissen, dass sie eines Tages durch das Wirken des Geistes zu mehr Licht kommen werden, damit sie wissen, was in dieser Welt vor sich geht, wie sehr du sie liebst, dass du einen Plan für ihr Leben hast und vor allem, dass sie nicht allein sind in dieser Welt, sondern dass es eine Bewegung gibt von Menschen, zu denen wir gehören und dass sie dabei und darin willkommen sind. Vater, ich möchte dir danken für jeden, für jede, für alle, die hier sind, das Potenzial, die Welt zu bewegen. Und du weißt, dass wir uns oft abmühen und manchmal auch schläfrig werden oder manchmal einfach faul sind oder aus Vorurteilen heraus keine Lust haben. Herr, vergib uns, vergib mir. Wir danken dir, dass du das Brot des Lebens bist, dass wir uns an dir sättigen dürfen. Lass uns aber in dieser Woche, in diesen Tagen und auch heute an die anderen denken. Herr, es wird der schönste Tag sein und wahrscheinlich das Einzige, was wir mitnehmen werden aus dieser Erde, wenn wir vor deinem Thron stehen und hören, gut getan, du treuer und fleißiger Knecht, kommt in die Freude deines Meisters. Es wird der schönste Tag sein, wenn wir den Menschen begegnen, von denen wir sein können, da sind die geistlichen Kinder, die du uns gegeben hast. Herr, ich danke dir noch einmal für deine Gnade und dass du uns heute durch diese Botschaft, die nichts anderes ist als die Botschaft an deine Gemeinde Laodicea, wachrütteln möchtest. Und wir danken dir, dass du es tust. Und dass es uns Freude machen wird, wach zu bleiben, durch die Inputs, durch die Hilfe, durch, ja, die Infragestellung anderer Menschen, die du auf unseren Wegen stellen wirst. Herr, wir bitten dich für diese Menschen, ob das Fremde sind, Familienangehörige, Menschen, die nicht mehr kommen, Christen anderer Denominationen, Menschen anderen religiösen Gemeinschaften. Herr, du hast dein Volk und du willst dein Volk zusammenbringen, dein Werk vollenden. Wir danken dir, dass wir in Munderfing Teil davon sein dürfen. Herr, wir danken dir im Namen Jesu. Amen.